SRF3 Fokus.
Der Fokus am Montagabend mit dem Dominik Diller am Mikrofon. Die ganze Welt redet von Nachhaltigkeit. Mein heutiger Gast macht das schon ein bisschen länger. Er hat seine Hip-Baby-Nahrung 1957, also vor rund 50 Jahren, auf biologische Produktion umgestellt und den vernünftigen Umgang mit unseren Ressourcen zu seinem Lebensthema gemacht. Der Klaus Hipp ist der bekannteste Biobauer von Deutschland und mit seinen Hip-Werken der weltgrösste Verarbeiter von biologischen Rohstoffen. Er ist 74, er lebt im deutschen Pfaffenhofen und im obwaldnerischen Sachsle. Er malt Bilder unter dem Namen Nikolaus Hipp, unterrichtet Kunst in Georgien. Er spielt Oboe, er ist gläubiger Katholik, er ist Vater von 5 Kindern und von diversen Enkelkindern. 10 sind es, glaube ich, haben sie mir vor der Sendung kurz gesagt. Und die essen Hipp-Babynahrung. Oder haben alle mal Hipp-Babynahrung gegessen?
So ist es, ja, Herr Dilly.
Also das jüngste Grosskind ist, glaube ich, so in dem
Babynahrungsalter. Ist im August geboren und ist jetzt noch ganz klein.
Wenn ich jetzt meiner 5 Monate alten Tochter nicht Hip-Babynahrung gebe, sondern Rüebli koche aus nicht biologischem Anbau, mache ich dann etwas falsch? Oder was mache ich denn falsch?
Eltern, die es gut meinen, machen eigentlich keine Fehler. Aber sie können in der Küche wahrscheinlich nicht so gut untersuchen, die Rohstoffe, wie wir das können. Und wir haben natürlich auch Versuchsküchen und Versuchslabors. Und wir sehen immer, dass das, was wir mit Küchentechnik machen, nie so gut ist wie das, was wir dann auf unseren hochwertigen Maschinen machen können.
Also das heisst, all die treusorgenden Mütter, die eben mit mühevoller Arbeit sich mit Herdöpfeln und Rüebli selber Babybrei für ihre Kinder herstellen oder machen, das ist eigentlich verlorene Mühe.
Die machen sich viel Mühe, aber sie können es halt nicht so gut machen, wie wir es machen können.
Geben Sie uns einen kurzen Einblick in das Hip-Baby-Nahrungs-Imperium. Wie dort gewuselt, wie dort geschaffen, wie dort komponiert, wie dort untersucht wird.
Also bis ein Produkt in den Verkehr kommt, hat es ungefähr 260 Kontrollen durchlaufen. Das geht schon an bei den Kontrollen auf dem Feld. Wir haben ungefähr 6.000 Biobauern,
wofür sie produzieren,
die für uns arbeiten. Und interessanterweise ist unsere Orientierung zum biologischen Landbau in der Schweiz entstanden. Und zwar mein Mentor war Dr. Hans Müller aus dem Emmental, aus Großhechstetten. Und der hat mich als Schüler schon immer unterrichtet. Und wir hatten damals in der Biofamilie in Sachsen eben Birchermüsli aus Biorohstoffen gemacht. Und dann haben wir die eigene Landwirtschaft, auf der ich lebe, auf Bio umgestellt und haben in der Babynahrung auch angefangen.
Da möchte ich dann später drauf kommen, wie das alles angefangen hat. Ich möchte nur ein bisschen ein Bild haben, dass wir uns etwas vorstellen können, wenn Sie sagen, 6'000 Biobauern in Deutschland, in Ungarn, glaube ich, in Kroatien, in der Ukraine, wo der Boden bewirtschaftet, dass Sie dann eben die Babygläsli können herstellen können. Sie sind in einem sensiblen Lebensmittelbereich daheim. Also für das Baby will man nur das Beste. Für sich selber ist dann das nachher plötzlich nicht mehr so wichtig. Warum ist das so?
Es ist von Land zu Land unterschiedlich. Die Franzosen, die Schweizer legen größeren Wert auf gutes Essen als zum Beispiel die Deutschen. Und das ist nach dem Krieg so gewesen, dass wesentlich mehr vom Einkommen für Lebensmittel ausgegeben wurde. Aber heute ist der Urlaub und andere Dinge sind zumindest in Deutschland wichtiger.
Die Babybrei oder die Babynahrung essen nicht nur Kinder oder nicht nur Babys. Das habe ich irgendwo gelesen. Rund ein Viertel von diesen Gläschen werden von Erwachsenen gegessen. Wer ist das?
Wo? Das sind vor allem junge Frauen, die kalorienbewusst sind, weil sie dann mit wenig Kalorien trotzdem satt werden. Das sind auch Jugendliche und sicher auch ältere Leute, aber vor allem Hochleistungssportler. Das ist ganz neu.
Also das, wo sage ich, das ist gesund? Also
zum Beispiel der Deutschland-Achter, die ja auf der Olympiade gewonnen haben.
Truderer?
Ja, die haben Babynahrung vorher genommen, weil dann der Körper weniger Kraft braucht für die Verdauung und sie die ganze Kraft für den Sport haben.
Wie schmeckt es denn? Haben Sie auch schon probiert?
Ich nehme das immer, aber man kann es ja auch noch nachwürzen und kann es so machen, dass es für die Erwachsenen eben angenehm ist.
Also man könnte ja das ein bisschen salopp ausgedrückt die Infantilisierung von der Gesellschaft nennen, oder? Also Erwachsene, die Babynahrung zu sich nehmen, Was steckt dahinter? Oder Erwachsene, die Kinderbücher lesen, das ist auch so ein Phänomen. Harry Potter zum Beispiel. Oder was sehen Sie also als Ursprung hinter dem, dass Erwachsene Babynahrung essen?
Bei der Babynahrung ist es sicher ein Vorteil, dass es ein sauberes Produkt ist, dass es gesund ist und eben satt macht, ohne viele Kalorien zu haben. Wir erleben aber auch bei unseren Körperpflegemitteln für die Kinder, dass zunehmend Erwachsene kaufen, die Allergien haben, die Angst haben, sie haben irgendwie eine Unverträglichkeit. Und die nehmen dann die Produkte für die Kinder, weil da sind sie sicher, dass die eben sehr schonend, sauber und
ungelassen sind. Also so eine richtige Paranoia, wo Menschen entwickeln und sagen, ich muss etwas essen, wo aus dem Gläschen ganz sicher keimfrei ist. Und also ist das eigentlich
der Grund? Ich würde nicht davon reden, dass es so eine übertriebene Angst ist, aber es ist halt praktisch.
Die letzten grossen Fragen vom Leben sind Ernährungsfragen. Das hat kürzlich ein grosses Schweizer Magazin getitelt. Warum wird es eigentlich immer wichtiger, was man essen? Oder warum haben wir den Eindruck, dass es immer wichtiger wird?
Wir haben sicher noch nie so gute Lebensmittel gehabt wie jetzt. Und Lebensmittel ist halt ein Thema, da spricht jeder mit, ist jeder sachverständig, weil jeder essen tut. Vielfach wird es auch hochstilisiert. Also ich persönlich habe ganz gern ganz einfaches Essen. Für mich muss es nicht so kompliziert sein. Ich freue mich, wenn ich was zu essen habe. Ich habe immer mehr Hunger, als ich essen tue. Aber Freude soll das Essen machen. Darauf kommt es an. Und wenn das so extrem wird, dass die Menschen Angst haben davor, dann verlieren sie viel an Lebensfreude.
Es ist ja nicht nur die Angst, es ist auch so ein bisschen das Dilemma, wo der Verbraucher oder der Konsument drinsteckt, wenn er in den Laden geht, einkaufen, er weiss nicht recht, woher kommt, wer der Salat nicht im eigenen Garten kann ziehen, weil er keinen Platz hat oder keinen Garten hat, wer seine Sau nicht selber kann schlachten kann, weiss nicht so recht, wo kommt sie her. Wo sehen Sie als Bio-Pionier quasi den Ausweg aus dem Dilemma?
Also wir haben so starke, strenge Gesetze. Die Lebensmittel sind von so hoher Qualität, sowohl die Bioprodukte als auch andere, dass die Angst unbegründet ist. Wenn wir uns so ernähren würden wie vor ein paar hundert Jahren, da hat es Mutterkorn gegeben beim Getreide, was zu großen Krankheiten geführt hat und vieles andere auch, was wir heute nicht mehr haben.
Aber trotzdem haben wir immer das Gefühl, es sei moralisch nicht ganz einwandfrei, wenn ein Kilo Schweinefleisch weniger kostet als ein Kilo Käse, dann stimmt irgendetwas nicht. Wie ernährt sich eine Schweizer Durchschnittsfamilie oder eine deutsche Durchschnittsfamilie moralisch einwandfrei?
Es ist sicher wichtig, eine Mischkost zu haben von allem etwas. Und vielleicht brauchen wir ein bisschen weniger Fleisch, aber wir brauchen Fleisch. Wir müssen immer auch wissen, wie Lebensmittel hergestellt werden und was da noch an Belastung passiert. Um ein Kilo Rindfleisch zu erzeugen, braucht man 16.000 Liter Wasser. Also das ist die Ernährung von der Kuh, das ist das Wasser, was man am Feld braucht und so weiter. Wir müssen uns schon bewusst sein, was wir mit unserer Ernährung auch anstellen.
Sie sind der Bio-Pionier. Was ist Ihre Definition von Nachhaltigkeit?
Nachhaltigkeit ist das Leben lebens- und liebenswert für die nächste Generation zu gestalten.
So einfach?
Ja. Wir dürfen den kommenden Generationen keine Probleme hinterlassen, die sie nicht meistern können. Wir dürfen ihnen keine Schulden hinterlassen für Dinge, die konsumiert wurden, aber wir müssen sie auch in die Lage setzen, dass sie gut weitermachen können.
Also eigentlich nicht mehr nehmen, als man braucht, oder? Das ist ja das alte
Prinzip. Das ist alte wie in der Forstwirtschaft. Mehr aufpflanzen, als man schlägt.
Das sind, man kann sagen, das sind moralische Werte, das sind christliche Werte auch, wo sie auch bestärkt haben, immer wieder, das ist immer auch ein Urantrieb von ihnen gewesen. Der Mensch soll die Erde zwar nutzen, aber nicht ausnutzen, das haben die Indianer auch so gesagt, das bringt man ja an den Kindern auch so bei, wenn sie ganz klein sind. Trotzdem macht denn das nicht jeder zu seinem Lebensgrundsatz wie sie. Wieso haben sie das stärker verinnerlicht als andere Leute oder als der Grossteil von unserer Bevölkerung?
Ich habe es von klein auf schon von Dr. Hans Müller eigentlich mitbekommen. Und er hat mir schon gesagt, es ist noch viel umfangreicher als nur die Pflanzen- und Tierernährung. Wir müssen generell umdenken. Und das hat mich schon sehr beeindruckt. Und was mich heute eigentlich sehr glücklich macht, ist, dass die jungen Leute anders denken. Dass die begeistert sind, an Nachhaltigkeit zu denken, begeistert sind, das zu erhalten und zu schonen, was wir haben.
Der Name Dr. Hans Müller ist jetzt schon ein paar Mal gefallen. Sie haben 1957, das ist vor mehr als 50 Jahren, haben Sie auf biologische Produktion umgestellt. Und da ist eben ein Schweizer Bio-Pionier, glaube ich, mitschuldig gewesen, der Dr. Hans Müller, der, glaube ich, auch Nationalrat war, Politiker, eine umstrittene Figur. Was ist das für eine gewesen und wie hat er sie geprägt?
Er hat mir auf jeden Fall gesagt, wenn man sich für biologischen Landbau einsetzt, wird man angegriffen. Und er ist in seiner Zeit auch furchtbar angegriffen worden. Man hat ihn in Richtung Nationalsozialismus geschoben und alles möglich gemacht, was er nie war. Aber er hat mir auch gesagt, Sie werden angegriffen werden, aber machen Sie es trotzdem. Und wie ich dann Studium angefangen habe, wollte ich Landwirtschaft studieren, hat er gesagt, das bringt er mir alles bei, aber wir brauchen Leute, die den Gedanken nach außen hin vertreten und ich soll ruhig Rechtswissenschaften oder was anderes machen.
Aber das ist schon erstaunlich, oder? 1957, das war die Zeit, das war Wirtschaftswachstum, das war alles, da haben die Leute beim Picknick den Güssel liegen lassen. Bioproduktion oder Biolandwirtschaft, das war das Letzte, was die Leute interessiert hat. Wie sind Sie denn dort vorgegangen, eben zum Beispiel von Bauernhof zu gehen und denen versuchen beizubringen, sie sollen biologische Landwirtschaft betreiben, wo sie ihnen dann nachher abkaufen, also die Lebensmittel? Wie haben Sie das genau gemacht?
Wir sind von Bauern zu Bauern gegangen, sind furchtbar angegriffen worden von der offiziellen Landwirtschaft, von der Politik, von der Wissenschaft.
Wie genau angegriffen worden?
Ja, man hat gesagt, das ist Unsinn, was wir tun und das kann nicht funktionieren und das ist ein Irrweg. Aber wir sind trotzdem dabei geblieben und es hat sich ja auch dann erwiesen, dass es richtig war.
Was hat Ihnen dort die Überzeugung gegeben, wenn man Sie von allen Seiten als Spinner hergestellt oder hergestellt hat? Was hat Ihnen die Überzeugung gegeben, das trotzdem so stur zu machen, so wie Sie es wollen?
Wenn wir ein sauberes Produkt haben wollen, dann erreicht man das leichter, wenn die Stoffe gar nicht angewandt werden im Anbau, die man nachher nicht drin haben will.
Das klingt alles so pragmatisch, aber eben, wenn man sich dann in diesem Spannungsfeld bewegt, wie haben Sie sich da das eingerichtet, dass Sie sich nicht völlig allein vorkommen sind dabei?
Also neue Trends werden ja meistens von ganz wenigen nur vertreten, die erstmal angegriffen werden. Und diejenigen, die dann nicht dabei waren, die haben dann eine schlechtere Position. Die Überzeugung, was Gutes zu machen, die Überzeugung, was Richtiges zu machen, die stärkt auch. Und dann kann man die Angriffe ja auch überstehen.
Haben Sie sich denn auch als Aussenseiter gefühlt?
Ich habe mich als einer gefühlt, der auf der richtigen Seite steht und habe mutig das weiter vertreten.
Sie sind auch ein Aussenseiter gewesen, wenn Sie zum Beispiel mit dem Velo an Wirtschaftstagungen in Deutschland gefahren sind. Das haben dann andere Manager von anderen Nahrungsmittelkonzernen zum Teil so ein bisschen belächelt. Haben Sie denn das auch genossen, so ein bisschen der Nonkonformist in dieser Wirtschaftsgilde zu spielen oder zu sein?
Ich habe schon absichtlich provoziert und habe Spaß gehabt, zu zeigen, dass ich eben von Statussymbolen unabhängig bin. Trotzdem macht es mir schon Freude, ein ordentliches Auto zu fahren. Und das, was Luxus ist, das ist schön, aber alles in Maßen eben.
Was fahren Sie denn für eins?
Ich fahre jetzt einen BMW Mittelklasse.
Aber Sie haben einen legendären Mercedes gehabt.
Den gibt's noch, der ist mit Pflanzenöl betrieben. Aber das ist so angegriffen worden, dass wir den eigentlich nicht mehr fahren können. Früher hat der Bauer auch ein paar Jucharten gehabt, wo er Hafer und Heu gemacht hat für die Pferde.
Und Energie gewonnen hat.
Ja, so. Das ging heute auch noch. Und es ist sicher eine vernünftigere Energiegewinnung als manches, was heute in Biogasanlagen gemacht wird, weil der Abfall dann wieder die Böden kaputt macht.
Also Sie haben den Mercedes gehabt, der mit Biodiesel betrieben war?
Nein, mit Pflanzenöl, mit reinem Pflanzenöl.
Wann war denn das gewesen? Zu einer Zeit, wo, also lang bevor wir
vor... Ja, der hat 600.000 Kilometer drauf und ich habe ihn vor 3 Jahren jetzt nicht mehr gefahren, aber er steht noch da.
Und wieso sagen Sie, der ist so angegriffen worden, dass Sie mit dem fahren?
Ja, das kann heißen, man darf Lebensmittel nicht für mobile Zwecke eben missbrauchen.
Sie reisen mit Chauffeur, ist das richtig?
Ich fahre normal selbst, aber heute bin ich in der Früh um 3 aufgestanden, da nehme ich dann einen Chauffeur. damit ich Ihnen in der Sendung nicht einschlafe.
Okay. Sie sind morgen früh losgefahren. Ein Klappvelo, eben, das haben Sie auch immer dabei gehabt, mindestens früher im Kofferraum, dass Sie dann an gewissen Orten eben auch können mit dem Velo weiterfahren können. Ist das immer noch mit dabei?
Ich habe es nicht dabei, aber ich habe in München ein Velo stehen und kann in der Stadt fahren. Ich habe sonst aber ein E-Bike von Flyer, mit dem ich wahnsinnig viel Freude habe, weil bei uns ist es sehr hügelig. Und
bei uns in München, also in Pfaffenhofen?
In der Gegend am Land, ja. Und da ist es dann doch angenehmer, größere Strecken damit zu fahren. Also ich habe viel Spaß damit.
Wieso sind Sie nie der Grüne beigetreten?
Wir haben die Grünen schon mit Bioprodukten großgezogen. Die Idee der gesunden Umwelt ist schon in Ordnung, aber vielfach sind sie politisch so sozialpolitisch ziemlich einseitig. Und das ist nicht meine Richtung. Ich bin überhaupt in keiner Partei Mitglied, denn ich möchte ja alle Kinder ernähren. Wenn ich jetzt mich da in irgendeiner Richtung festlegen würde, dann wären manche Kunden, die das nicht so gern haben.
Was haben Sie jetzt genau gemeint, wenn Sie sagen, sozialpolitisch sehr einseitig?
Ja, es geht denn vielfach nicht nur um die Natur, nicht nur um die Schöpfung, sondern auch eben um andere Dinge, die ich nicht unterstützen werde.
Können Sie ein bisschen genauer werden?
Ja, sozialpolitische Dinge vor allem, Umverteilungsfragen, die ich nicht für richtig halte.
Also das wären dann eben ethische Grundsätze auch, die Sie nicht unterstützen würden. Also kann man es ein bisschen salopp sagen, die Grünen beten zu wenig?
Das,
weil der Glaube spielt eine grosse Rolle.
Der Glaube spielt für mich schon eine große Rolle und ich spreche auch lieber vom Erhalt der Schöpfung als vom Erhalt der Natur. Und wenn wir vom Erhalt der Schöpfung reden, da tun wir Gott als höchste Instanz anerkennen und haben ein anderes Verhältnis zum Beginn und zum Ende des Lebens zum Beispiel. Da nehmen die Grünen oft Haltungen ein, die ich nicht unterstreichen kann. Mhm.
Sie haben in Ihrer Firma einen Ethikkodex, also bei der HIP-Werk einen Ethikkodex mit 10 Grundsätzen, so ein bisschen wie die 10 Gebote im Wirtschaftsumfeld, wo sich alle, die dort arbeiten, die bei Ihnen arbeiten, müssen daran halten. Was ist das erste Gebot? Oder der erste Punkt in dem Kodex?
Also es geht zum Beispiel an, dass wir uns am langfristigen Erfolg auf anständige Weise orientieren wollen und nicht kurzfristigen Erfolg anstreben, der auf zweifelhafte Weise erreicht wird. Es ist alles nichts Neues. Es sind Grundsätze, die die Großeltern, die Eltern schon gehabt haben, die meine Kinder auch jetzt übernommen haben. Aber wir haben es aufgeschrieben, damit jeder, der bei uns ist, sich darauf berufen kann, damit jeder, der mit uns zu tun hat, auch weiß, wie wir denken.
Das klingt sehr vernünftig, allerdings eben in der heutigen Wirtschaftswelt, im Casino-Kapitalismus, wie es der Jean Ziegler Alex so schön gesagt hat, ist das nicht unbedingt verbreitet, dass man mit so ethischen Grundsätzen operiert, in der Chefetage vor allem nicht. Über das Spannungsfeld möchte ich nachher ein bisschen reden, Gott in der Teppichetage sozusagen, nach dem ersten Musikwunsch. Sie, Klaus Hipp, Sie malen nicht nur viel, Sie sind selber auch leidenschaftlicher Musiker, Oboenspieler, Englischhornspieler und Sie haben sich Mozart gewünscht.
Wir hören Mozart-Sonate, wir haben die in Erstklassik am Sarnersee gespielt.
Das ist ein Festival, das Sie gegründet haben und unterstützen
finanziell. Was Schweizer Musiker, die im Symphonieorchester vom Bayerischen Rundfunk spielen, auf höchstem Niveau schon seit vielen Jahren machen, mit großer Freude und das habe ich sehr gern gehört.
Das ist der Fokus hier auf der RS3 mit dem Klaus Hipp und Mozart Serenade C-Moll.
Thank you.
Mozart Andante aus der Serenade in C-Moll, gewünscht von Klaus Hipp, Gast hier bei mir im Fokus auf DRS3. Der Klaus Hipp spielt Oboe, er ist Kunstmaler und Kunstprofessor an der Universität in Tiflis, über das reden wir dann später auch noch. Er produziert seit 50 Jahren Babynahrung in Deutschland und Bio-Birchermüsli in der Schweiz. Der Tag hat allerdings auch für sie nur 24 Stunden und jetzt, ich vermute mal, dass man ein Leben so wie sie es führt, mit so vielen verschiedenen Sachen gleichzeitig oder aneinander vorbei, eben nicht führt, indem man diverse Smartphones und E-Mails und mobile Kommunikationsgeräte mit sich herumträgt, sondern ein bisschen anders. Wie genau teilen sie sich ihren Tag ein?
Also ich habe natürlich auch ein Telefon bei mir und benutze die modernen Möglichkeiten. Aber ich versuche, die einzelnen Dinge nicht länger zu machen, als es sein muss. Ich fange sehr früh an.
Morgens?
In der Früh, ja. Also ich stehe um 4:30 auf. Und dann bin ich froh, dass ich verschiedene Sachen machen darf. Aber das ist ja auch nicht so außergewöhnlich. In Sachsen gab es einen wunderbaren, herrlichen Schauspieler, Albert Fronner, den... Er war ein Freund meiner Eltern und ich habe ihn auch viel gekannt. Der war nebenher ein hochtalentierter Kunstschreiner. Also das ist nicht so außergewöhnlich, dass es Menschen gibt, die in mehreren Disziplinen gut sind. Vielleicht tut die eine Disziplin die andere beflügeln.
Also morgen beten, am Abend malen, so am Tag durch arbeiten, ist das ganz vereinfacht. So eine Art Zusammenfassung von ihrem normalen Alltag. Aber gibt es dann gleich noch Prioritätenlisten? Ist das Geschäft an erster Stelle oder ist Kunst für Sie das Wichtigste?
Das Wichtigste ist sicher die Familie und die Kinder, für die ich arbeite. Denn wenn das nicht wäre, wäre die Motivation wahrscheinlich geringer. Und die Verantwortung für die Menschen im Betrieb, natürlich die in der Familie, das ist ja auch was Schönes, tragen zu dürfen und zu wissen, die rechnen auf mich, für die bin ich da und für die muss ich eben auch dann Sorge tragen, dass es ihnen gut geht.
Und trotzdem liest man heute vielfach von Wirtschaftsführern, dass sie 15 Stunden arbeiten im Tag, dass sie eine prallvolle Agenda haben und eigentlich zu nichts kommen und sie wirken da ganz anders.
Ich war früher genauso und ich arbeite schon noch und solange meine Kinder mich brauchen, bin ich auch voll da. Und wenn ich mal nicht mehr gut bin, werden es meine Kinder mir schon sagen. Wie die Erzherzogin Regina, die Frau von Otto von Habsburg, geheiratet hat, hat die Kaiserin Zita, die ja in Zitzers in der Schweiz gelebt hat, zu ihr gesagt, wenn du mal was brauchst, geh zu einem Vielbeschäftigten. Die Vielbeschäftigten, die machen die Dinge schneller als die, die wenig zu tun haben.
Es gibt auch einen Unternehmer, wo sich so offensichtlich oder auch so öffentlich mit seinem Produkt identifiziert, wie Sie. Sie haben den legendären Werbespot mit dem Slogan gemacht, wo sich wahrscheinlich die meisten daran erinnern. Ich schlage vor, wir hören mal schnell kurz rein, wie so einen Werbespot tönt, den Sie selber kreiert oder gesprochen haben.
Aber das erste Menü muss perfekt sein. Das schmeckt.
Unsere Menüs sind in bester Bio-Qualität und mit natürlichem Omega-3. Das ist wichtig für die Gehirn- und Nervenzellen Ihres Babys. Dafür stehe ich mit meinem Namen.
Dafür stehe ich mit meinem Namen. Das ist so der, ja, das ist unterdessen ein Werbespot mit Kultpotenzial. Da wird im Internet gibt's ganz viel, so Spassversionen davon. Jetzt, machen Sie sich mit solchen Sachen natürlich auch ein bisschen angreifbar. Also wenn jetzt irgendwo in einem Konsumentenschutzlabor ein erhöhter Wert gemessen wird in einem von Ihren Baby-Brilli-Gläsli, dann heisst es sofort, ausgerechnet der Klaus Hipp, der da so altväterlich und moralisch im Werbespot ansteht und sagt, das ist alles so gesund. Sind Sie sich das bewusst?
Ich weiß natürlich, dass überall, wo Menschen arbeiten, auch Fehler passieren. Aber die persönliche Haftung, die beinhaltet halt dann auch entsprechend zu reagieren. Und die Verbraucher sind schon interessiert zu wissen, wer steht dahinter. Und wenn sie den kennen, dann haben sie mehr Vertrauen, als wenn das anonym ist.
Aber das würde jetzt ein Nestle-Manager wahrscheinlich nicht riskieren, so quasi mit dem eigenen Namen hinter sich oder hinter all seine Produkte zu stehen.
Wenn ein Nestle-Manager sehr gut ist, dann wird er wahrscheinlich befördert in eine höhere Position, dann macht er keine Babynahrung mehr.
Ist das mehr so ein bisschen traditionell gewachsen, dass man das immer so gemacht hat mit diesen Werbespots? Oder ist das einfach so, Sie stehen wirklich hinter allem, wo Ihre Firma macht?
Einmal habe ich die Verantwortung zu tragen, das mache ich auch. Und der Werbespot, der ist vielleicht 15 oder 20 Jahre alt. Vorher haben wir das nicht gemacht.
Sie haben den Preis für umweltbewusstes Management bekommen. Sie sind, glaube ich, auch mal zum Unternehmer des Jahres gewählt worden. Aber eben, Sie haben dann auch so Sachen, den goldenen Windbeutel hat es mal gegeben für die Hip-Baby-Werk. Und das ist irgendwie eine Auszeichnung, die wo man nicht gerne entgegennimmt. Dort ist es, glaube ich, darum gegangen, dass Sie für einen Baby-Tee, wo 2 Würfelzucker pro Deziliter angegriffen worden sind. Und das fällt dann auch sofort auf Sie zurück.
Das fällt auf mich zurück, aber da ist eine Falschberichterstattung passiert. Wir haben erstens mal nie eine Werbung gemacht. Und dieser Tee hat so viel Zucker wie Apfelsaft, Schorle mit 1 Teil Apfelsaft, 2 Teilen Wasser. Und es gibt durchaus Wissenschaftler, die sagen, wenn Kinder zu wenig Feuchtigkeit haben, zu wenig Flüssigkeit, dann nehmen sie mehr auf, wenn etwas Zucker dabei ist. Aber wir reagieren drauf. In der Schweiz wird im nächsten Jahr das Produkt nicht mehr geben. Und wir arbeiten dran, was anders zu machen. Wir wollen vor allem den Müttern keine Angst machen. Und da sind wir dann schon flexibel genug.
Das heisst halt eben auch, wenn jemand wie Sie, wo Ethik und Moral so stark gewichtet, auch im Unternehmen, dann steht er so ein bisschen unter besonderer Beobachtung.
Das ist sicher, dass
auf jeden Fehltritt irgendwie wartet eigentlich noch.
Ja, freilich schaut man bei uns genauer hin und nimmt es auch ernster. Aber das ist ja auch ein Vorteil für die Verbraucher wieder, weil sie wissen, wenn so großer öffentlicher Druck da ist, dann müssen sie sich noch mehr bemühen.
Wie schauen Sie denn, dass Ihre Manager oder einfach Ihre Angestellten, die Chefetage, die gleichen moralischen oder ethischen Grundsätze auch im Unternehmen leben und nicht eben plötzlich nur mit Wachstum und Gier hantieren oder wirtschaftet?
Wir haben natürlich viele Diskussionen, wo eine Meinung gegen die andere steht. Und dann schlussendlich wissen die Manager, dass die Inhaber das so und so wollen. Und dann müssen sie es auch so machen. Aber die Versuchung ist schon jeden Tag da. Das ist zweifellos der Fall.
Wie meinen Sie das, jeden Tag?
Jeden Tag gibt es Möglichkeiten und Vorschläge. Man könnte es so oder so machen.
Man könnte so mehr Geld verdienen.
Und dann heißt es aber, unseren Regeln entspricht das nicht. Und unsere Grundhaltung als ehrbare Kaufleute zu handeln, verbietet das so zu machen.
Sie tauchen als ehrbare Kaufleute auch immer wieder in der Bilanz auf, dem Wirtschaftsmagazin in der Schweiz, die 300 reichsten Schweizer. Was bedeutet Ihnen Geld?
Also 300 reichsten Schweizer, da gehöre ich sicher nicht dazu, weil ich habe alles schon weitergegeben. Ich lebe ganz bescheiden und fühle mich sehr befreit dadurch. Geld ist sicher eine Sache. Wir werden später mal nicht gemessen, wie viel wir angehäuft haben, sondern was wir damit gemacht haben, wie verantwortungsvoll wir damit umgegangen sind, wo wir geholfen haben. Und darauf kommt es an.
Und Sie sind wirklich zufrieden, wenn die Umsätze stagnieren, was, glaube ich, eine Zeit lang gemacht haben, weil ja eben auch immer weniger Babys auf die Welt gekommen sind, eine Zeit lang. Und sage ich dann nicht, wir müssen trotzdem um alles in der Welt oder um jeden Preis wachsen.
Wir wollen natürlich wachsen, wir wollen auch Geld verdienen, weil wir dann auch was Gutes machen können damit. Und ich bin nicht zufrieden, wenn wir stagnieren.
Aber nicht um jeden Preis.
Auf anständige Weise muss es passieren.
Gott in der Chefetage. Nicht besonders verbreitet in der Wirtschaft heutzutage. Dort ist es ja eben das gottlose Treiben, das herrscht von Neid und Habgier und eben von diesem Raubtierkapitalismus. Wie häufig werden Sie belächelt? Auch intern oder hinter vorgehaltener Hand quasi. Wissen Sie das?
Mag sein, dass sowas passiert, aber das kriege ich gar nicht mit. Und schlussendlich sind wir Marktführer, also wir werden schon nicht so schlecht machen. Und der Atheist hat in mancher Situation keinen Vorteil vor einem gläubigen Menschen. Nehmen Sie ein Beispiel, wenn ich einen Erpressungsfall habe. Ich kenne den Übeltäter nicht. Was ein Atheist machen kann, kann ich auch machen. Aber ich kann noch beten und habe die Hoffnung, dass es gut geht. Also rein wirtschaftlich gesehen bin ich in einer stärkeren Position.
Manchmal heisst es, also bei der Politik heisst es ab und zu, beim George Bush hat es das, glaube ich, alle geheissen, wer an Wunder glaubt, der kann nicht unser Land lenken oder kann unsere Gesetze machen.
ich bin dafür, dass die im Staat Verantwortung tragen, durchaus gläubige Menschen sind und wissen, dass sie selbst auch nur begrenzt tätig sind und dass sie auch hoffen und beten müssen, dass sie es gut machen und dass sie auch mal Verantwortung geben müssen.
Gibt es denn auch Momente, wo Sie mit dem Ethikkodex, mit diesen moralischen Ansätzen, die Sie eben pflegen, in unserem Kapitalismus wirklich an Grenzen stoßen?
Es gibt sicher Grenzen, wo wir unter Umständen auch mal Nein sagen müssen. Das gibt's. Und es ist immer eine Überlegung, eine Abwägung. Das Ziel ist vielleicht ganz schön, aber der Weg dahin ist schwierig und geht auf Umwegen nur. Es ist nicht alles so leicht und leider gibt es bei uns im Unternehmen auch ungute Dinge. Wir haben Mobbing und wir haben viele andere Sachen, die nicht schön sind. Bin aber überzeugt, dass wir es leichter in den Griff kriegen, weil wir uns eben mal Gedanken gemacht haben, wie es zugehen soll.
Ihre Söhne sind ja auch im Konzern. Haben Sie da auch darauf geschaut, dass sich die ethisch-moralischen Standpunkte von Ihnen mit denen von Ihren Söhnen dann auch wirklich decken? Oder wo gibt es da Reibungsflächen?
Wir haben da absolut die gleiche Meinung und haben keine Reibungsflächen. Das ist sehr schön. Ich habe die Kinder sehr, sehr früh schon mit reingenommen, habe sehr früh ihnen auch Verantwortung schon übertragen. Und wenn die Kinder begeistert werden von klein auf, dann sind sie mit Begeisterung dabei. Wenn der Vater aber immer nur jammert, dann braucht er sich nicht wundern, wenn die Kinder später das nicht wollen.
Ich stelle mir es trotzdem nicht einfach vor, ihre Fußstapfen zu treten.
Ach, meine Kinder machen vieles so viel besser als ich. Und die sind selbstbewusst genug und machen es schon recht. Sie werden vieles anders machen, aber sie machen es gut und besser.
Was ist denn der wichtigste Grundsatz, wo Sie Ihren Kind mitgehen auf den Weg?
Sie sollen alle Menschen, mit denen sie zu tun haben, so behandeln, wie sie auch selbst behandelt werden wollen.
Also hat das wieder einer der urmoralischen Standpunkte, auch im Christentum sehr verbreitet. Sie selber, Sie sind Nikolaus getauft worden, Nikolaus. Und das auch aus einem religiösen Grund. Erzählen Sie doch schnell, warum.
Ja, meine Mutter ist in Sahnen in die Schwesternschule gegangen. Die Familie kommt von Solothurn. Und der Großonkel war Generalkonsul in München, Schweizer Generalkonsul. Und da hat meine Mutter meinen Vater kennengelernt. Und die Schweizer Familie war dagegen, dass er einen Deutschen heiratet. Dann ist sie nach Sachsen wallfahren gegangen zum Bruder Klaus und hat ihm versprochen, wenn es den Mann kriegt, dann wird es den ersten Sohn Nikolaus taufen. Und so bin ich zu meinem Namen gekommen.
Das hat sie dann auch gemacht. Dann haben sie Kindheit zwischen der Schweiz und Deutschland verbracht. Was ist die stärkste Erinnerung an ihre Kindheit?
Natürlich sind die Kriegsereignisse für mich schon auch noch in Erinnerung. Und ich habe damals keine Angst gehabt wie die Großen. Denn ich kann es als Kind nicht anders. Fliegeralarm, Fliegerangriffe und so weiter. Und nach dem Krieg hat es mal einen Kinofilm gegeben, der hieß Marie-Louise. Das ging um ein Berliner Kind, das in die Schweiz in Ferien gekommen ist. Und da sind wir mit der Mutter drin gewesen. Und da hat die Mutter geweint, weil sie die Schweiz wieder gesehen hat und nicht in die Schweiz durfte. Das hat mich wahnsinnig stark beeindruckt. Und die große Liebe immer zur Schweiz von Seiten der Mutter, die war wahrscheinlich durch die Kriegszeit ganz extrem.
Sie sind 1938 geboren, also das ist eben eigentlich gerade vor dem Zweiten Weltkrieg gewesen. Sie sagen jetzt, also es ist sehr präsent, aber Sie haben nie Angst gehabt. Was hat Ihre Familie, was haben Ihre Eltern Ihnen erzählt, zum Beispiel auch über die Nazis, wo Sie dann ein bisschen grösser gewesen sind oder wo Sie es langsam haben
angefangen? Also mein Vater hat zum Beispiel Juden im Betrieb versteckt und ein Onkel von mir war Oberbürgermeister in Regensburg. Der hat den Nazis immer in Strom abgestellt, der war ein entschiedener Nazi-Gegner.
Der ist, glaube ich, im KZ dann gelandet.
Ist dann ins KZ gekommen. Also unsere Familie hat sehr stark dagegen gekämpft. Eine Tante von mir hat die Papstenzyklika mit brennender Sorge von Pius XI. Von Rom nach München geschmuggelt. Wenn sie erwischt worden wäre, wäre es erschossen worden. Also die Familie waren Gegner des Regimes damals und haben im Untergrund sehr viel gemacht, aber halt immer so, dass man noch überleben konnte.
Sie haben dann, Ihr Vater hat die Hip-Baby-Nahrung eigentlich quasi lanciert und Sie haben sie dann gross gemacht. Sie haben das Familienunternehmen eigentlich sehr jung übernommen, mit 29. Eigentlich wären Sie aber lieber Künstler geworden. Wieso haben Sie sich für das entschieden und nicht für Kunst?
Ich habe mit dem Vater da oft drüber gesprochen und er hat gesagt, ob du in der Kunst so gut wirst, das kannst du vorher nicht wissen. Aber hier ist ein gutes Unternehmen, aus dem kannst du was machen. Und wie ich 29 war, ist der Vater gestorben und habe ich es mit meinen beiden jüngeren Brüdern eben übernommen, die Firma zu führen, und ich habe es nie bereut. Lieber in der Kunst viele Ideen und wenig Zeit, als sehr viel Zeit und wenig Ideen zu haben.
Das heisst, die haben immer noch einen Haufen Ideen, die sie noch möchten verwirklichen.
Ja, also lieber eben nur begrenzte Zeit für die Kunst, aber für die Hauptaufgabe, die Firma, eben die nötige Zeit.
Und trotzdem nimmt Kunst ja einen grossen Teil von ihrem Leben. Sie sind auch noch Kunstprofessor an der Universität Tiflis. Was machen Sie dort? Was unterrichten Sie dort?
Unterrichte ich vor allem Bühnenmalerei. Wir machen jedes Jahr mit den Studenten eine Operninszenierung, die in Bayern dann gemacht wird. Und wir haben ein Puppentheater, in dem die Studenten die Figuren selbst machen und dann auf Tournee gehen. Also da hat es viel mehr Studenten, als die Theater später brauchen. Aber die Ausbildung ist sehr kreativ und ich bin überzeugt, dass die Studenten eben in anderen Berufen dann auch ihren Weg machen werden.
Und Sie selber malen auch sehr viel. Ein Überblick oder eine kleine Zusammenstellung von Bildern vom Nikolaus Hipp, wo er nennt sich ja, eigentlich ist Klaus Hipp Ihr Künstlername, oder wie ist jetzt das genau?
Nein, Nikolaus ist der Taufname und der Künstlername und Klaus Hipp ist der Rufname.
Genau, ein Überblick über Bilder, über Kunst von Ihnen finde ich darauf www.drs3.ch. Dort hat es eine kleine Bildergalerie. Ich möchte nachher noch ein bisschen intensiver über Ihr Kunstverständnis reden. Zuerst aber nochmal Kunst, musikalische Kunst hören, und zwar Wagner, Tristan und Isolde. Etwas, was Sie selber auch schon gespielt haben.
Ich habe es für mich schon gespielt, aber natürlich nicht in der Oper.
Ein Ausschnitt aus «Tristan und Isolde» von Richard Wagner. Das ist ein Wunsch von Klaus Hipp, mein Gast hier im Fokus auf der RS3. Klaus Hipp, Baby-Nahrungsmittelproduzent, Bio-Müsli-Produzent, aber eben auch Künstler, Maler, Musiker. Einen Überblick sehen Sie auf der RS3.ch. Die werden ausgestellt, die verkaufen sie auch. Sie machen, ich glaube, ziemlich viel Geld jedes Jahr mit diesen Bildern, die sie dann spendet. Das ist nicht nur ein Hobby.
Also ich verkaufe gern in Ausstellungen und Galerien und direkt. Und das Geld tue ich dann wieder investieren für junge Künstler. Und zwar, das ist nicht meine Idee gewesen, sondern ein Vorfahre von mir. Franz Brunner, der hat in Solothurn den Kunstverein gegründet, war auch ein guter Maler und hat es genauso gemacht. Und in seinen Memoiren habe ich das gelesen, habe mir gedacht, das ist eigentlich eine gute Sache, zu verkaufen und dann das wieder zukommen zu lassen.
Und wieso ist es Ihnen wichtig, zwei verschiedene Namen zu haben, in der Wirtschaft Klaus Hipp und in der Kunst Nikolaus Hipp?
Es kann in der Kunst auch ein Handicap sein, wenn es heißt, naja, der hat ja eine Firma und so weiter, warum soll man ihm was abkaufen? Andererseits möchte ich in der Kunst auch die gleiche Qualifikation bringen wie andere. Deswegen unterrichte ich auch.
Sie wollen ja auch mit den richtigen Künstlern gemessen werden?
Lieber kritisiert und ernsthaft genommen als wohlwollend.
Wer kauft Ihre Kunst?
Ganz unterschiedlich. Manchmal sind es Banken, manchmal sind es Wirtschaftsunternehmen, öffentliche Einrichtungen, aber auch Privatleute, die wenig Geld vielleicht nur haben. Es gibt so einen Spruch in den Galerien, wenn so die Leute kommen, in München heißt das, Pelzmäntel kaufen nicht, aber die Lodenmäntel kaufen. Also die für Kunstgeld ausgeben, die sparen es woanders ein.
Sie unterrichtet auch Kunst aber in Georgien. Dazu muss man ja auch die Sprache können. Sie können, glaube ich, Georgisch, Sie können auch Russisch. Haben Sie auch noch gelernt? Wie ist denn das? Wie sind Sie zu dem gekommen?
Zu Russisch bin ich gekommen, weil meine Schwester, die schon verstorben ist, Russisch Dolmetscherin gemacht hat. Und die hat eine Nachhilfelehrerin. Und da ist sie mal nicht hingegangen, hat mich hingeschickt. Und habe ich Russisch angefangen. Und Georgisch habe ich in Georgien dann angefangen, weil es für die Studenten auch wichtig ist zu sehen, dass man ihre Sprache auch lernt und dass sie nicht nur immer sich anderen anpassen müssen.
Sie erzählen das alles so, so nebenbei, wie das Normalste wäre. Ja, Russisch kann ich auch. Sie sind, glaube ich, auch noch mal Stuntman gewesen in jungen Jahren, wo sie sehr viel geritten sind. Auch wenn das jetzt ein bisschen abgedroschen tönt, aber Sie führen so ein Leben, das man ein bisschen als filmreif bezeichnen könnte. So viele verschiedene Sachen. Wenn es mal einen Film gäbe über Sie, wie müsste er heißen?
Das werden die Filmleute sich dann ausdenken. Aber sicher in vielen Disziplinen. Und die Stuntman-Zeit, die war wunderbar. War vor allem mit Lieselotte Pulver und in der Zeit damals, die war ja auch sehr pferdebegeistert, auch eine Schweizerin. Und ich habe halt Geld verdient als Student, weil ich mit Pferden umgehen konnte, weil ich Stürze gemacht habe oder was halt nötig war.
Also Sie haben quasi Lieselotte Pulver gedoubelt?
Nein, ich habe damals mit ihr den Kurt Jürgens mal gedoubelt und mal für Herrn Rühmann, also ganz viele Sachen. Aber
also Sie sind mehrmals mit in Deutschland Pulver beim zusammen. Film und Sie haben dann quasi die Action-Szene, wenn man ein bisschen reiten, haben Sie gemacht. Künstler, erfolgreicher Unternehmer, Familienvater, Jurist, Patron, Mäzen, Buchautor. In welchem Moment haben Sie denn eigentlich angefangen zu zweifeln, ob das viele, was Sie gemacht haben, wirklich auch das Richtige ist? Also ob Sie auf dem richtigen Weg sind? Ich bin sicher, die Momente hat es gegeben.
Ich bin viele, viele falsche Wege gegangen, aber habe Gott sei Dank immer wieder zum Richtigen zurückgefunden. Aber Sokrates hat es ja auch so gemacht. Er hat viele, viele Berufe gemacht, um dann Philosoph zu sein am Ende.
Das Recht auf Irrtum heisst ein Kapitel in Ihrem jüngsten Buch. Sie verknüpfen denn das auch eng mit dem Menschenrecht, sich persönlich zu entfalten und eben möglichst vielfältig zu leben. Wieso gelingt denn das trotzdem an den wenigsten?
Ich glaube, es gelingt schon vielen Menschen, nur wissen wir es von den anderen nicht.
Sind auch nicht alle die gleichen Möglichkeiten?
Ganz bestimmt gibt es viele Talente und viele, die es gern machen würden, die halt nicht können aus irgendeinem Grund. Und ich bin in der glücklichen Lage, dass ich es so machen darf und da bin ich ja dankbar.
Das ist der Klaus Hipp, hier im Fokus auf der RS3. Ich möchte Ihnen noch zum Schluss 5 Stichworte geben und Sie sagen kurz, was Ihnen dazu in den Sinn kommt. Steuerstreit, Schweiz-Deutschland.
Man kann nicht Unrecht tun, um irgendwelche Zwecke zu erfüllen. Und ich finde, was Deutschland da macht, ist einfach Unrecht. Natürlich muss jedes Land sorgen, dass es Steuern kriegt. Aber Steueroasen gibt es nur in der Wüste.
Klimawandel?
Klimawandel können wir sicher viel Gutes tun, vor allem im biologischen Landbau, weil ein Quadratmeter Boden beim starken Regen 150 Liter Wasser speichern kann und später wieder abgeben kann. Und konventioneller Boden kann das nicht.
Haben Sie Hoffnung?
Ich sehe das positiv, dass wir da vieles tun können.
Fleisch essen?
Fleisch gehört zur Eisenversorgung des Menschen dazu, aber es muss halt in Maßen sein.
Facebook, Twitter und Co. Social Media, also soziale Medien.
Facebook halte ich für sehr gefährlich, weil die Dinge nicht mehr gelöscht werden können. Und ich warne vor allem die jungen Leute. Später werden sie sich mal vorstellen irgendwo und dann kann man irgendwas sehen, was sie gar nicht so gern haben. Und vor allem die Polizei kann auch Facebook schauen. Und wenn man irgendein Foto vom zu schnell fahren hat, dann wird abgeglichen.
Und das letzte Stichwort, Euro.
Der Euro ist eine Währung, die in dem europäischen Wirtschaftsraum sicher richtig ist, weil es auch ein großer Markt ist. Aber Gott sei Dank gibt es auch noch die Schweiz mit dem Schweizer Franken.
Ihr letzter Musikwunsch hat mit Ihrem Engagement in Georgien zu tun. Was hören wir?
Wir hören die vielstimmigen georgischen Lieder, die ein Weltkulturerbe sind, die es eigentlich nur dort gibt und die wunderbar zu hören sind, mit Zwischentönen, die wir in unserer Musik gar nicht haben.
Das war der Fokus mit dem Klaus Hipp. Ich bedanke mich, dass Sie zu uns gekommen sind. Weiter einen schönen Montagabend wünscht der Dominik Diller.
Dankeschön. Cheers.